It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Folge 23. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio wieder den Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher, der natürlich euch gerade wieder freundlich in diese Sendung eingeführt hat.
Ja, genau. Wenn ich in die Sendung einführe, dann bedeutet das, dass du, Kai, ein Thema mitgebracht hast. Und du hast diesmal, ich glaube zum ersten Mal, dass wir sowas machen, jedenfalls fühle mir gerade nichts ein, dass wir kein Gericht oder eine Spezialität besprechen, sondern etwas, was mit dem Essen nur indirekt zu tun hat.
Ganz genau. Hintergrund ist, dass ich jetzt in dieser besinnlichen und friedlichen Zeit, zumindest nehmen wir das jetzt hier in der Adventszeit auf, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird die Sendung ja noch vor Weihnachten rauskommen, wollte ich nicht nach unserem klassischen Muster vorgehen, wo es dann um ein weltbekanntes Gericht geht und dann um den Streit, wer hat's erfunden und hier und da und hin und her, sondern wollte mich mal einem Grundprinzip widmen und den Hintergründen dazu. Wir haben ja jetzt nun viele, sagen wir mal, Snacks, Fastfood-Gerichte, leckere, schmackhafte, knusprige und vor allen Dingen häufig auch braune Lebensmittel, also im Sinne von geröstet, gebraten, in unserer Sendung hier vorgestellt. Und dem zugrunde liegt unter anderem ein Prinzip. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Christopher, du hast es schon mal in einer Sendung erwähnt. Die Maillard-Reaktion.
Genau, ich hatte die damals noch englisch ausgesprochen, irgendwie Maillard-Reaktion, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein britischer Chemiker, der das entdeckt hat, aber es ist natürlich wie so viel beim Essen von Franzosen entdeckt worden.
Und zwar von Louis Camille Maillard. Der ist 1872 zur Welt gekommen. Stimmt nicht, 1878 mhm. geboren. Und was man über ihn weiß, ist, dass er wohl ein sehr intelligenter junger Mann gewesen ist, denn man kann sich's herleiten dadurch, dass er schon mit 16 Jahren die Erlaubnis erhielt, an der Universität von Nancy, heißt es, glaube ich. Also im Elsass, das kennt man vielleicht auch so als kulinarische Hochburg. Eigentlich ganz Frankreich ist eine kulinarische Hochburg, aber ganz interessant ist, dass er eigentlich medizinische Interessen hatte. Bekannt ist er nämlich, später ist er dann natürlich nach Paris gegangen, wie alle Franzosen, die zu großen Dingen berufen sind, an die Sorbonne, an die Fakultät für Medizin. Und dann hat er sich halt hauptsächlich erstmal mit physiologischen Themen befasst und auch eigentlich wenig appetitlich mehr mit Urinanalyse und eben der Diagnose von Nierenkrankheiten. Und da diese Arbeit, die später dieser Maillard-Reaktion seinen Namen sozusagen verliehen hat, waren seine Untersuchungen eben aus medizinischen Gründen hauptsächlich über die Reaktion von Aminosäuren und Zuckern. Und das ist ja im Grunde die Maillard-Reaktion. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Kulinarischen. Gehen wir mal von diesem etwas, untenrum lastigen Thema für seine Untersuchung da weg. Die Maillard-Reaktion ist ja, man könnte jetzt meinen, das ist eine chemische Reaktion, A plus B gleich C. Aber es ist eher ein Prinzip, das eine Vielzahl verschiedenster Reaktionen beschreibt und zusammenfassen, ich will jetzt da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist auch gar nicht so leicht zu erfassen, ist eine Reaktion einfach von Bestandteilen der Eiweiße, nämlich der Aminosäuren und Zuckern. Dadurch entstehen bestimmte Produkte und das ist im Grunde das, was dann auch beim Backen und beim Braten diese Kruste oder beziehungsweise diese bräunliche Farbe darin verursacht. Und eben auch entsprechend die Aromen, die das Ganze so für uns so schmackhaft, so schmackhaft macht. Vielleicht noch ganz interessant, man verbindet das jetzt immer so mit diesen braunen, köstlichen, knusprigen Dingen. Dabei können aber auch schädliche Dinge entstehen. Wir hatten es, glaube ich, in der Pommes-Folge am Rande erwähnt, die vor einigen Jahren sehr stark kritisierten oder diese Acrylamide, die entstehen auch in der Maillard-Reaktion. Also falls sich jemand nicht erinnert, da ging das so durch die Medien und war eine Welle der Empörung, dass diese Acrylamide, die dann eben zum Beispiel in frittierten, aber auch in gebackenen Lebensmitteln entstehen, im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Und zwar auch bei geringen Mengen. Also das ist gar nicht so, dass man jetzt das so abtun kann und sagt, na ja, im Grunde ist ja alles irgendwo ein bisschen krebserregend. Aber das wurde dann schnell wieder so unter den Teppich gekehrt. Und mittlerweile weiß man, also diese Produkte der Maillard-Reaktion sind zum einen eben nicht so gesund, aber es gibt auch wieder neuere Forschungen, die besagen, andere Produkte aus diesen Reaktionen haben genau den gegenteiligen Effekt, sondern sind nämlich antioxidativ. Also Antioxidantien hat man jetzt auch in diesem Mediengeschwurbel vielleicht schon mal gehört. Das sind die Stoffe, die schädliche Stoffe oder Gifte sozusagen durch eine schnelle Reaktion wieder neutralisieren können. Also man kann nicht pauschal von gut oder schlecht reden. Klar, bei so vielen unterschiedlichen Reaktionen und Produkten ist das natürlich auch schwer. Vielleicht ist auch noch ganz spannend zu sagen, dass diese Maillard-Reaktion eben auch wirklich in der Aromaindustrie eingesetzt wird. Es ist also so, dass gezielt Stoffe hergestellt werden können. Und zum Beispiel das Aroma für gebratene Zwiebeln kann man aus so einer Reaktion herbeiführen. Und da ist dann wichtig, wie lang diese Reaktion stattfindet und bei welchen Temperaturen. Und da können dann auch durchaus unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Zum Beispiel, wenn man jetzt diese Reaktion für das Aroma von gebratenen Zwiebeln, wenn man da einige Parameter nur verändert, dann kommt der Geschmack von gebratenem, also von Braten oder gebratenem Fleisch heraus. Also ganz spannend, und das macht natürlich das Kochen und auch die kulinarische Vielfalt aus, dass so kleine Unterschiede auch bei gleichen Grundzutaten dann eventuell ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen können.
Das ist ja wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Thema, dass man sagt, okay, das schmeckt jetzt wie gebratenes Fleisch, weil gebratenes Fleisch nach den Produkten dieser Maillard-Reaktion schmeckt hauptsächlich.
Genau. Eben, also das kann man halt dann, das wird ja häufig, das Prinzip wird ja in der Lebensmittelindustrie häufig angewandt, dass man dann das analysiert und dann im Grunde das Produkt rausnimmt, was zum Beispiel diesen Geschmack hervorbringt, und das dann isoliert oder ja dann Verfahren entwickelt, wie man das so in Reinform herstellen kann, damit man das eben skalieren und entsprechend günstig herstellen kann.
Mhm. Ich finde das auch spannend. Ich weiß nicht, ob du nochmal gleich darauf zurückkommst, dass es ja ein Unterschied ist zu Karamellisierung oder anderen Bräunungsprozessen. Mhm. Weil das hatten wir ganz kurz in der Pumpernickel-Episode angesprochen, dass viele denken, ah ja, der Pumpernickel, der bekommt seine Bräunung durch die Karamellisierung des Zuckers im Brotteig. Aber da, genau, hatten wir gesagt, das ist die Maillard-Reaktion. Und ich finde das mal ganz spannend, weil ich hatte mir jetzt ja eigentlich noch nie so direkt Gedanken drüber gemacht. Weil gerade beim Fleisch hat man das ja, dann hat man irgendwie ein rohes Stück Fleisch, was so rosa rot ist, bis hin zu weißem Fleisch bei Geflügel, und das verändert dann die Farbe einfach dadurch nicht, dass es irgendwie gebrannt, also es verändert sich ja nicht nur die Farbe im angebrannten Teil, dadurch, dass es direkt mit Hitze in Kontakt kommt oder durch Karamellisierung, sondern im Fleisch drin wird ja auch noch Farbe verändert, und dass das genau diese Maillard-Reaktion ist, also dass das komplette Fleisch die Farbe ändert, ohne dass das direkt mit Feuer oder starke Hitze in Berührung kommt. Und das finde ich ganz spannend, dass man das auf diese Reaktion zurückführen kann.
Also man kann wirklich nicht pauschal sagen, wenn man jetzt ein Lebensmittel vor sich hat, das eine braune Farbe hat. Also jetzt außer wenn es gibt natürlich die Lebensmittel, die wie Kakao schon von vornherein braun sind.
Ja.
Ich meine jetzt, wenn irgendwas hergestellt wird und sich bräunt, heißt es nicht unbedingt zwangsläufig, dass es eine Maillard-Reaktion ist. Es gibt zum Beispiel auch noch enzymatische Prozesse, sprich verschiedene Arten der Gärung, durch die man Lebensmittel bräunen kann. Das ist aber dann ein komplett anderer Prozess. Und wie du schon sagst, das Karamellisieren, das ist ja eine Reaktion des Zuckers, also des Zuckers an sich, und nicht keine Reaktion zwischen Zuckern und Aminosäuren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel beim Backen, wo ja auch, dass da beides parallel stattfindet, dass das nicht nur Maillard-Reaktion ist, sondern dass da Karamellisierung und Maillard-Reaktion parallel stattfinden, kann man jetzt auch eben dann nicht so absolut trennen. Aber du hast schon recht, da gibt es noch mehr Methoden, Wege oder Reaktionen, wie Lebensmittel diese schmackhafte braune Farbe annehmen können.
Ja, wo du gerade Kakao ansprichst, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob beim Kakao die braune Farbe nicht tatsächlich von der Maillard-Reaktion kommt.
kann sein.
Weil das ist ja, wenn man so eine Kakaobohne aufschlägt, so roh vom Bau, dann ist das ja so eine weiße, glibbrige Masse. Und ähnllich ist es ja bei den Kaffeekirschen, glaube ich, ist die Rohform.
Mhm. Die sind sogar weißlich. Die werden ja richtig geröstet und da findet tatsächlich auch eine Maillard-Reaktion ganz extrem statt.
Genau, also so eine rohe Kaffeebohne geht ja auch gerne eher so in Richtung Grüne. Und genau, diese Bräunung kommt dann unter anderem, also nicht ausschließlich von der Maillard-Reaktion. Und generell bei Lebensmittelchemie finde ich es immer ganz spannend. Ich hatte mal, glaube ich, vor, das ist schon lange her, einen Artikel über die Chemie bei dem perfekten Baguette gelesen.
Mhm.
Werde ich vielleicht mal für eine Baguette-Folge raussuchen.
Ja.
Und da ging es hauptsächlich auch darum, dass sich Chemiker irgendwelche Kohlenwasserstoffe immer anschauen und schauen, wie sie die am besten dazu kriegen, sich in einer bestimmten Form zusammenzusetzen, damit irgendwie der Geruch von so einem Baguette am besten ist. Und vor allem ging es da halt um die Kruste, dass die halt diese ganz spezielle, dass es knackt und innen ist es weich, aber außen ist es schön hart und was da alles passieren muss, damit das stattfindet. Und da hat, glaube ich, jemand mal das halt chemisch hergeleitet, was quasi das perfekte Baguette ausmacht. Und das ist im Grunde irgendwelche Kohlenwasserstoffe, die auf eine gewisse Art und Weise zusammengesetzt werden müssen.
Mhm. Das ist spannend. Also ausgehend von diesem Punkt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die sich daraus ableiten. Und ja, wie gesagt, also dieses wissenschaftliche, dieses lebensmittelwissenschaftliche, wenn man erst verstanden hat, wie das Prinzip funktioniert und welche Reaktionen oder welche Rahmenbedingungen welches Ergebnis hervorbringen, kann man das natürlich gezielt ansteuern. Zum Beispiel beim Baguette, da hat dann auch die Feuchtigkeit im Backraum eine bestimmte, spielt da eine Rolle. Ich erinnere mich, also ich weiß nicht, ob das denn das perfekte Baguette ist, aber man muss zu gewissen Zeitpunkten muss dann halt Dampf eingeleitet werden in den Ofen. Der darf aber nicht die ganze Zeit da sein, sonst wird es natürlich auch wieder weich. Also man muss das dann wieder ablassen und so. Das ist also ganz spannend. Also das mag ich auch, dieses Tüfteln und dieses Ausprobieren und dieses ständige Optimieren von Rezepten. Das mache ich mehr so nach Bauchgefühl, aber man kann es natürlich auch sehr sehr organisiert machen und sehr strukturiert machen und kann dann vielleicht auch erreichen, dass man immer ein optimales Ergebnis beim Backen oder beim Kochen erzielt.
Mhm. Wo du gerade Feuchtigkeit im Backraum erzählst, das erinnert mich an eine Folge Kitchen Impossible, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst.
Mhm, kenn ich.
Mit Tim Meltzer. Wo er ja immer einen Gastkoch hat und die sich gegenseitig so Back-Challenges, so Koch-Challenges stellen, wo sie ein Gericht nur nach dem Geschmack, nachdem sie es einmal gegessen haben, nachkochen müssen. Und dann war da ein ganz bekannter Zwei-Sterne-Koch, auch so ein Schwabe, ich glaube irgendwie, es war nicht Tim Rauer, aber auch irgendwo so Rau, Christian Rau oder Christian Bau, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da hat Tim Meltzer ihn einen Döner machen lassen. Und da ging es auch darum, dass er halt dieses Dönerbrot machen sollte und er halt super Sternekoch und so, aber er meinte so, ja, backen habe ich seit der Ausbildung nicht mehr gemacht und musste dann dieses Dönerbrot backen und dann hatten die halt auch so einen Ofen, also der hat in einem richtigen Dönerladen das gemacht und die hatten halt auch so einen Ofen, wo man quasi über eine Einspritzungsanlage Wasserdampf in den Backvorgang einleiten konnte, aber hat diesen Ofen nicht verstanden. Er meinte, ja gut, mach das einfach ganz von der Hand und hat einfach so eine Kelle Wasser in den Ofen reingeschmissen und dann war auch der Dampf drin. Aber das ist halt genau bei diesen sehr fluffigen Broten, also wenn man so ein gutes Dönerbrot, das hat ja nicht so eine wirkliche Kruste, sondern ist ja schon sehr weich von außen, so ein Fladenbrot. Mhm. Und da ist halt dieser Wasserdampf sehr wichtig für, dass das halt schön aufgeht.
Genau, also beim Backen hat man das besonders, aber auch beim Braten ist es halt mit der Maillard-Reaktion. Also diese braune Kruste beim Fleisch ist natürlich klar, Fleisch enthält natürlich Proteine. Dass da Zucker drin ist, ist vielleicht dem einen oder der anderen auch nicht so ganz einleuchtend, aber logisch ist darin auch enthalten. Und ja, was wäre die Welt ohne kross gebackenes Fleisch oder gegrilltes Fleisch oder sonstiges, sondern ja, man könnte es ja auch kochen oder dämpfen oder sonst irgendwie ohne Farbe her garen. Aber das ist ja das wirklich Schmackhafte daran oft.
Ja, da muss ich gerade ans Eisbein denken, beziehungsweise an die Haxe. Also gibt ja dann die norddeutsche Variante, ein Eisbein herzustellen, was ja gekocht wird, mhm. beziehungsweise nicht so kross gebraten wie dann die bayerische Haxe, was im Grunde das gleiche Stück Fleisch ist, nur anders zubereitet. Mhm. Und hatte ich jetzt neulich Berliner Eisbein und dann ist das halt auch lecker, aber halt nicht so eine geschmackvolle und krosse und braune Angelegenheit, also farblich, wie halt so eine bayerische Haxe, wo dann die Haut wirklich knusprig gebraten ist. Und das mag dann halt, also ich kenne dann viele Leute, die dann zum Beispiel, Becky meinte dann so, also sie mag ja das Eisbein gar nicht, weil das halt so ein bisschen wabbelig ist mhm. und so. Also da kriegt man ja dann diese Fettschicht noch oben drauf, die wird dann einfach nur so hochgezogen das ist halt dann nicht für jedermann oder jeder Frau und diese Haxe, wo dann diese ehemals Fettschicht dann schön kross gebraten ist, das Fett irgendwie ausgelaufen ist, das ist dann doch eher was die Leute auch mögen. Also das ist auch irgendwie so ein evolutionsbiologischer Prozess, dass man als Mensch mehr so kross gebratenes Fleisch mag, als so ein wabbeliges, gekochtes Stück Fleisch. Wahrscheinlich einfach aus Selbstschutz, weil man weiß, dass so ein kross gebratenes Stück Fleisch garantiert keimfrei, wenn es halt frisch aus dem Ofen kommt oder auf dem Grill, mhm. garantiert keimfrei ist. Also das ist auch eine spannende Sache, die man vielleicht nochmal, wenn man selber isst, beobachten kann, welche Sorten Fleisch man mag und welche man nicht mag.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil du jetzt wirklich ein Gericht hast, wo angeführt hast, wo das Gekochte und das praktisch das mit Maillard-Reaktion, das Gebräunte nebeneinander steht. Weniger bekannt, aber auch ein ähnliches Beispiel wäre zum Beispiel so Dampfbrötchen, Dampfnudeln. Da hast du ja dann Hefeteig, der nicht gebräunt ist, sondern nur gegart, im Vergleich eben zu einem Brot oder einem Brötchen. Klar, schmeckt so eine Dampfnudel auch gut. Da muss man dann halt noch ein bisschen Vanillesoße und dies und das dazu tun. Aber wenn man das jetzt so vergleicht, was würde man so pur ohne alles dazu lieber essen, dann glaube ich, würden die meisten auch eher zu einem Brötchen greifen als zu so einem gedämpften Brötchen.
Ja, also das ist ich weiß nicht, hast du die Vorlesung geschaut, die in dem Wikipedia-Artikel zur Maillard-Reaktion verlinkt ist?
Nee.
Hier von Professor Dr. Dr. Thomas Hähnle. Das menschliche Altern, ein Backprozess zur Bedeutung der Maillard-Reaktion in Lebensmittel und in vivo. Also im Leben selbst. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, habe ich erst gerade entdeckt, aber wenn man sich das mal anschauen will, ich werde das wahrscheinlich nachher noch tun, das klingt doch sehr spannend. Mhm. Aber ich vermute mal, da geht es eher so um menschliche Alterung, um nicht, wie die Maillard-Reaktion quasi uns biologisch, evolutionsbiologisch anspricht. Aber bestimmt auch so spannend.
Also ich habe das eben bei der Vorbereitung ein bisschen gelesen. Wahrscheinlich wurde dann aus diesem Vortrag zitiert. Es gibt da auch Verbindungen zu Diabetes aber das kann ich jetzt alles nicht mehr so reproduzieren, weil ich das erstmal nicht für so relevant gehalten habe. Bestimmte Alterungsprozesse, die auch mit Diabeteserkrankungen zusammenhängen, so habe ich es jetzt irgendwie in Erinnerung, sind da ähnlich und das soll mit auch einigen Stoffen in Verbindung stehen, die in der Maillard-Reaktion entstehen. Aber wer es nochmal vernünftig und gut sortiert hören möchte, der mag dann nachher in den Notizen zur Sendung hier, das ist, glaube ich, in einem Wikipedia-Artikel.
Ja,
ne?
Ist verlinkt, ja.
Genau.
Unten unter weiterführende Links. Ja.
Also es gibt, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, weil mein Stand war tatsächlich, dass man über die Maillard-Reaktion an sich gar nicht so viel weiß. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nochmal geändert. Es gibt also bis heute Forschung, die die Prozesse innerhalb der Maillard-Reaktionen untersuchen. Häufig dann weniger im Kontext von Lebensmitteln, sondern eben diese medizinischen Implikationen, die das mit sich bringt. Aber es ist nach wie vor ein Thema, was die Wissenschaftler beschäftigt.
Sehr gut.
Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Sendung mit vielen interessanten Einzelheiten gefüllt. Bleibt natürlich die Frage, was hören wir beim nächsten Mal, Christopher?
Ja, du meintest ja am Anfang, dass du nicht so oft diese klassische Folge machen willst, wo wir uns darüber unterhalten, wo kommst du jetzt her und welche Legenden gibt's darum. Ich mache nächste Woche eine Folge, worum es darum geht, wo kommt's her und welche Legenden ranken sich darum. Nämlich, ich werde ja zu Weihnachten wieder gen Heimat Richtung Schwarzwald, Richtung Schwaben ziehen und werde deshalb in der Folge 23 über die schwäbische Maultasche reden.
Na bitte, das klingt ja spannend. Und dann haben wir hier das kosmische Gleichgewicht wiederhergestellt. Und
genau.
Das, was in dieser Folge fehlte, das haben wir dann in der nächsten wieder umso mehr drin.
Ja, und ich wollte noch alle Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass immer noch unsere Aktion Hashtag Zeitspeise Kicksteller läuft.
Oh ja.
Und ich hoffe, dass es da Richtung Weihnachten noch mehr Gelegenheiten für alle Hörenden gibt, einen Kicksteller zu fotografieren und entsprechend zu verhashtaggen. Ich habe schon gesehen, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben das gemacht. Mhm. Vielen Dank dafür. Könnt ihr alles unter dem Hashtag Zeitspeise Kicksteller nachverfolgen. Und bis Weihnachten läuft die Aktion noch und dann am neuen Jahr werten wir dann aus.
Genau, dann werden Zensuren verteilt.
Genau.
Gut, dann haben wir es für diese Folge. Vielen Dank, Christopher, für dein Dabeisein.
Ja, vielen Dank, Kai, für die Vorbereitung dieser Folge.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the big friends around to taste my ass.